Leon Hoge. Josef Brodsky. Erinnerungen an Petersburg. Das größte Stück unseres Mobiliars, oder besser das, welches den meisten Platz belagerte, war das Bett meiner Eltern, dem ich, glaube ich, mein Leben verdanke. Es war eine große Doppelbettangelegenheit, deren Schnitzerei wiederum einigermaßen zu dem übrigen Mobiliar passte. In moderner Manier allerdings, Pflanzmotiv, versteht sich. Aber die Ausführung schwankte irgendwo zwischen Jugendstil und der kommerziellen Variante des Konstruktivismus. Dieses Bett war der ganze Stolz meiner Mutter, weil sie es 1935, bevor sie und mein Vater heirateten, in irgendeinem zweitrangigen Tischlerladen aufgetan und sehr billig erworben hatte. Dazu eine passende Frisierkommode mit 3 Spiegeln. Der Hauptteil unseres Lebens spielte sich um dieses kurzbeinige Bett herum ab. Und die Entscheidungen von äußerster familiärer Tragweite wurden nicht getroffen, wenn wir alle 3 um den Tisch versammelt waren, sondern wenn wir auf dieser riesigen Fläche saßen, ich selbst meinen Eltern zu Füßen. Für russische Verhältnisse war dieses Bett ein reiner Luxus. Oft habe ich gedacht, dass just dieses Bett meinen Vater überzeugt hat, sich zu verheiraten, weil er nichts auf der Welt lieber tat, als darin zu verweilen. Auch wenn er und meine Mutter in die erbittersten Wortwechsel verwickelt waren, meistens zum Thema Haushaltsgeld. »Du bist geil darauf, unser ganzes Geld beim Lebensmittelhändler abzuladen«, schallte seine ungehaltene Stimme über die Bücherregale, die mein Halbes von ihrem Zimmer trennten. »Ich bin vergiftet, vergiftet von den 30 Jahren deiner Knickrigkeit«, antwortete meine Mutter. Selbst dann zögerte er, das Bett zu verlassen, besonders am Morgen. Verschiedene Leute boten uns sehr viel Geld für das Bett, das in der Tat viel zu viel Platz in unserer Wohnung einnahm. Aber ganz gleich, wie illiquide wir waren, diese Möglichkeit kam für meine Eltern nie in Betracht. Judith Herrmann aus Sommerhaus später. Sonja. Sonja war biegsam. Ich meine nicht dieses biegsam wie eine Gerte, nicht körperlich. Sonja war biegsam im Kopf. Es ist schwierig zu erklären. Vielleicht, dass sie mir jede Projektion erlaubte. Sie erlaubte mir jede mögliche Wunschvorstellung von ihrer Person. Sie konnte eine Unbekannte sein, eine kleine Muse, jene Frau, der man einmal auf der Straße begegnet und an die man sich noch Jahre später mit dem Gefühl eines ungeheuren Versäumnisses erinnert. Sie konnte dumm sein und bieder, zynisch und klug. Sie konnte herrlich sein und schön. Und es gab Augenblicke, da war sie ein Mädchen, blass im braunen Mantel und wirklich unwichtig. Ich glaube, sie war so biegsam, weil sie eigentlich nichts war. Ich begegnete Sonja auf einer Zugfahrt von Hamburg nach Berlin. Ich hatte Verena besucht und war auf dem Heimweg. Ich hatte 8 Tage mit ihr verbracht und ich war sehr in sie verliebt. Verena hatte einen Kirschmund und rabenschwarzes Haar, das ich ihr jeden Morgen zu 2 dicken, schweren Zöpfen flocht. Wir gingen am Hafen spazieren, ich sprang um sie herum, rief ihren Namen, verscheuchte die Möwen, fand sie wunderbar. Sie fotografierte Docks, Frachtkähne und Imbissbuden, redete viel und lachte ständig über mich. Und ich sang »Verena, Verena«, küsste ihren Kirschmund und hatte große Lust, nach Hause zu fahren und zu arbeiten, den Geruch von ihrem Haar an den Händen. Kommentar zu Ilse Eichingers Roman »Die größere Hoffnung«. Der Kai und der 2. Bezirk zwischen Donau und Donaukai, die sogenannte Insel, sowie die Brücken bilden die ebenso reale wie gespenstisch surreale Kulisse zu Ilse Eichingers erstem und einzigen Roman »Die größere Hoffnung«, der 1948 im Gottfried Bermann Fischer Verlag in Wien erschien. Eine Gruppe jüdischer Kinder, die unter Isolation und Demütigungen leiden, sieht ihre letzte Hoffnung in der Auswanderung nach Amerika. Doch der hilflose Versuch, vom Konsulat ein Visum zu erhalten, schlägt fehl. Als die Kinder merken, dass ihre Hoffnung auf die Auswanderung sich nicht erfüllen wird, erwächst in ihnen eine neue, größere Hoffnung. Dazu gehört die Zuversicht, dass der Abschied enden und ein Wiedersehen beginnen wird, dass Liebe und Leiden eins werden. Der stark autobiografische Hintergrund schimmert in vielen Passagen des Buches durch die schemenhafte Handlung. Ellen, die Hauptfigur, ein junges Mädchen, das die Züge Ilse Eichingers trägt, trifft am Kai auf eine Gruppe spielender Kinder. Sie möchte sich ihnen anschließen und mitspielen, möchte gern zu ihnen gehören. Doch sie hat, wie es heißt, zwei falsche Großeltern und sie darf auch nicht wie die anderen Kinder den gelben Stern tragen, der ihr in ihrer Arglosigkeit wie eine leuchtende Verheißung vorkommt und zu dem sie sich hingezogen fühlt. Der Davidstern wird für das Mädchen, wie ein zeitgenössischer Kritiker schrieb, zu einem Zeichen der nie verratenen Treue zum Dasein vor der Grenze zwischen Leben und Tod. Zu einem Bundeszeichen im Schmerz und Erkennungsmal für die Herzenskraft zu Leid und Opfer. Heimlich holt Ellen den Stern aus der Nähschachtel der Großmutter und heftet ihn sich vor dem Spiegel an ihr Kleid.